Virtuell Virtuos. Der DKB-Podcast zur virtuellen Kunst.
Wir sind wieder da. Hallo Tina.
Hallo Tanja, grüß dich.
Tina Sauerländer, Kuratorin und Expertin für VR-Kunst und meine Wenigkeit, Tanja Lepczynski, Journalistin und Podcasterin. Und dank dir, liebe Tina, habe ich in unserer ersten Staffel wahnsinnig viel über VR-Kunst gelernt. Und ich hoffe, ich erfahre jetzt einfach noch mehr in der zweiten Staffel.
Ganz sicher.
Allerdings, die machen wir jetzt nicht zu meinem persönlichen Vergnügen, sondern es gibt einen Anlass, Tina.
So ist es. Und zwar geht der VR-Kunstpreis in die zweite Runde.
Yeah!
Wir haben schon ganz tolle KünstlerInnen ausgewählt, die wir heute auch vorstellen wollen, mit denen ich gerade an der großen Ausstellung arbeite, die dann am 8. September im Haus am Lützowplatz eröffnet wird. Genau, und das ist der große Anlass. Wir werden natürlich die KünstlerInnen hier kennenlernen, aber wir werden auch darüber sprechen, was sich in der VR-Kunstszene die letzten 2 Jahre getan hat, wie es um die Bildung in Deutschland steht in dem Bereich oder auch wie bekannte Kunstwerke wie die Mona Lisa zu neuem Leben erweckt werden können. Und diese Themen und andere Themen werden uns auch begleiten in dieser Staffel.
Und du hast es gerade schon gesagt, in dieser Folge geht es darum, was hat sich in den letzten 2 Jahren in der VR-Kunstszene getan. Wir sprechen außerdem über das Motto der Ausstellung. Zum ersten Mal gibt es ein Motto: virtuelle Utopien. Dazu aber gleich mehr. Erstmal, Tina, kannst du das denn überhaupt kurz zusammenfassen? Was hat sich getan in der VR-Kunstszene in den vergangenen 2 Jahren seit der letzten Staffel, die wir gemacht haben?
Also, da sich sehr viel in sehr vielen verschiedenen Bereichen getan hat, ist es natürlich gar nicht so leicht, das kurz zu machen, aber das werde ich natürlich versuchen. Also, das für mich als Kuratorin Wichtigste ist, dass sich VR-Kunst mehr und mehr in Ausstellungen durchsetzt. Also bis vor 2 Jahren gab es oft thematische Ausstellungen zum Thema Virtual Reality, Mixed Reality. Und da haben einige Institutionen sich mit angefangen, mit diesen Kunstformen zu beschäftigen. Und zudem integrieren sie nach und nach auch in andere Ausstellungen ganz normal VR als ein Medium unter vielen. Und das ist genau die richtige Entwicklung. Das zeigt nämlich, dass sich das Medium in der Kunstwelt, in der Museumswelt auch etabliert und sich die Institutionen auch das Know-how angeeignet haben, wie man denn die Arbeiten ausstellen kann. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch die Kunstakademien ziehen nach und schaffen entsprechende Stellen. Also zum Beispiel an der Hochschule Darmstadt gibt es den Studiengang Expanded Realities. Oder in Berlin an der Hochschule der Künste, an der UdK, gibt es eine Medienwerkstatt für den Bereich 2D, 3D Animation und auch VR. Ja, da hat sich auf jeden Fall einiges getan in den letzten Jahren.
Nicht schlecht.
Und dann ist es natürlich auch so, dass für KünstlerInnen der Zugang zu den Tools und zu der Technologie viel einfacher und leichter und auch billiger geworden ist. Also es gibt das Headset, die Meta Quest, damit kann man schon ganz gut arbeiten und da gibt es auch spannende neue Programme. Zum Beispiel Gravity Sketch, das ist ein Programm, wo man zusammen mit anderen Avataren in einem virtuellen Raum Kunstwerke erschaffen kann. Aha. Und falls du es noch nicht wusstest, das neue iPhone hat einen 3D-Scanner, einen sogenannten LiDAR-Scanner. Und damit kann man Objekte scannen, 3D-Scans machen von deiner Umgebung. Das ist natürlich sehr praktisch und solche 3D-Scanner nutzen die KünstlerInnen natürlich auch für ihre Arbeiten.
Nicht schlecht. Und wie du gesagt hast, wenn die Zugangshürden niedriger sind, dann arbeiten natürlich auch mehr Leute damit. Das heißt, da kommt bestimmt noch viel Spannendes auf uns zu, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das haben wir bei den Einreichungen für den VR-Kunstpreis auch gemerkt, dass die Qualität einfach auch nochmal gestiegen ist generell bei den Einreichungen und vielfältiger auch ist, was wir gesehen haben. Das war sehr spannend.
Kunstpreis ist das Stichwort. Und wir hatten es ja schon gesagt, dieses Mal in dieser zweiten Runde gibt es ein Thema. Das Thema heißt Virtual Utopias, also virtuelle Utopien. Warum genau dieses Thema, Tina?
Wir haben uns für das Thema virtuelle Utopien entschieden, um ein auch offenes Thema zu stellen, auch ein zukunftsweisendes Thema zu stellen. Also auch zu fragen, was passiert gerade in unserer Gesellschaft oder welche Entwicklung braucht es eigentlich, um unsere Gesellschaft generell online, aber auch in der physischen Welt vielleicht auch besser zu machen? Und welche Gedanken, welche Utopien verfolgen KünstlerInnen? Und der virtuelle Raum eignet sich natürlich bestens, um solche Utopien auch darzustellen, wenn man eben nicht an die Schwerkraft gebunden ist oder an irdische Materialkosten. Dementsprechend haben wir jetzt 5 KünstlerInnen ausgesucht, die dieses Thema ganz unterschiedlich auch betrachten. Und dieses Thema ist eben auch im Hinblick auf das Metaverse spannend, von dem ja alle gerade sprechen und wo natürlich auch die Frage gestellt wird, wie soll dieses Metaverse aussehen? Soll das eine Vision von Mark Zuckerberg bleiben oder wollen wir alle vielleicht auch überlegen, wie dieses Metaverse aussehen kann? Welche Werte wollen wir zeigen und welche Möglichkeiten wollen wir auch dafür nutzen, die es im physischen Leben nicht gibt? Und so zeigen die Künstler eben auch alternative Zukunftsszenarien oder Wunschbilder auf und fragen nach Werten, die vielleicht auch helfen, ein Metaverse diverser oder sozial gerechter zu gestalten.
Ah, das klingt natürlich spannend und vor allem, weil du ja gerade auch den Namen genannt hast, Zuckerberg, da steckt ja auch aus meiner Sicht sehr viel Kommerz dahinter. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, geht es ja dann in der Kunst eher darum, es mehreren Leuten zugänglich zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Und das Metaverse von Mark Zuckerberg ist sehr kommerziell orientiert und sehr businessorientiert auch und auch visuell derzeit sehr orientiert an, wie physische Räume aussehen. Also er hat quasi dann Besprechungsräume oder Räume, wie wir sie kennen, in die virtuelle Welt. Und natürlich kann man in der virtuellen Welt viel mehr machen, viel kreativer gestalten. Und das ist eben genau das, was KünstlerInnen dann ausprobieren in ihren Arbeiten, ja, und versuchen, sich loszulösen von physischen Normen, aber auch von ja, Gestaltungsmöglichkeiten oder Räumen und natürlich auch spekulativ arbeiten. Das heißt, ja, spekulieren, wie Lebensformen in der Zukunft aussehen können, wie vielleicht auch neue Spezies sich entwickeln können oder wie man künstliche Intelligenz noch einsetzen könnte, statt nur unsere Daten auszuwerten. Das machten auch die Arbeiten der 5 Stipendiatinnen auch aus.
Spannend. Es letztlich hat es die Kunst ja schon immer gemacht, auch Zukunftsvisionen zu entwerfen.
Genau.
Wie sind denn die Künstler und Künstlerinnen an das Thema überhaupt rangegangen?
Ja, die Künstlerinnen und Künstler reflektieren gesellschaftliche Zustände, also holen uns im Hier und Jetzt auch ab und spekulieren dann weiter, ja, wie kann sich das Hier und Jetzt weiterentwickeln in eine Zukunft für eine diversere Gesellschaft, in neue Lebensräume und wie können auch alte Traditionen mit den digitalen Möglichkeiten natürlich verbunden werden, was kann künstliche Intelligenz leisten? Das sind alles Fragen, die die KünstlerInnen interessieren.
Jetzt wollen wir mal Namen nennen. Unsere 5 Stipendiatinnen und Stipendiaten sind, Applaus, Applaus, Mohsen Hasrati, Rebecca Merlitsch, Anand Fries, Marlene Barth und bereits uns schon bekannt, Lauren Muffett, unsere Gewinnerin vom letzten VR-Kunstpreis. Du hast ja alle Arbeiten jetzt schon gesehen. Um was geht es denn jetzt bei jedem Einzelnen in den Werken? Fangen wir mal bei Marlene Barth an.
Ja, Marlene Barth ist eine Künstlerin, die hier in Berlin lebt. Und in ihrer künstlerischen Praxis interessiert sie sich für Anatomie von Tier und Mensch, für Naturgeschichte und Naturwissenschaften. Sie interessiert sich dafür, wie Bildsprachen funktionieren. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt eine Abbildung von einer Schnecke hat, ja, sieht die in einem naturwissenschaftlichen Buch natürlich ganz anders aus als in einer künstlerischen Darstellung. Ja. Besonders natürlich in einer künstlerischen Darstellung in der virtuellen Realität mit dem Medium, mit dem Marlene natürlich arbeitet für die Ausstellung. Und so kombiniert sie diese Bildsprachen dieser beiden Welten in ihren Arbeiten.
Kannst du das noch mal so ein bisschen beschreiben? So richtig kann ich mir noch nicht vorstellen.
In ihrer Arbeit, Theatrum Radix heißt die, werden künstlerische und naturkundliche Gegenstände, Artefakte zu neuem Leben erweckt und können dann von uns im virtuellen Raum erkundet werden. Da gibt es dann zum Beispiel Schneckenhäuser oder einen sezierten Frosch oder Skelette. Und man ist in dem VR-Raum, die liegen vor einem im Regal und wenn man näher rantritt, dann erwachen die zu Leben.
Okay.
Dann verändern die sich ganz plötzlich. Und dann, um bei dem Beispiel mit dem Frosch zu bleiben, taucht man dann auf einmal in diese Lebenswelt dieses Frosches ein. Ja? Das ist so eine Art überschwemmter Wald, es gibt so Baumkronen, dann gibt es so eine glitzernde, schimmernde Wasseroberfläche und dann taucht man ins glasklare Wasser unter Wasser ein und trifft dann auf die Frösche, die sich vermehren. Und,
also genau, es ist quasi vom erstmal reinen Gegenstand zur Story dahinter.
Richtig, genau.
Okay. Ja. Und dann ja auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Froschperspektive einnehmen.
Auf jeden Fall.
Okay, spannend. Was ist da jetzt die Utopie dabei?
Das ist eben etwas, wo man dann auch in Zukunft überlegen könnte, wie können denn Museen selber mit ihren Artefakten umgehen, die sie da seit Jahren in der Schatzkammer hüten. Ja, vielleicht könnte man dann die Geschichte von den Fröschen oder von den Dinosauriern oder weiß ich nicht was auch anders erzählen, nämlich mit der virtuellen Realität, in der virtuellen Realität und dort natürlich auch diese Lebensräume ganz anders darstellen und die BetrachterInnen auch ganz, ganz anders einbinden.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen die Utopie zu überlegen, wie man natürlich mit den Überbleibseln unserer Welt umgehen könnte.
Mhm. Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit ist ja gerade auch ein riesen gesellschaftliches Thema. Zu Recht, muss man sagen. Beschäftigen sich die anderen Arbeiten auch irgendwie damit, Natur oder so?
Nein, zum Beispiel die Arbeiten von Anand Fries, Rebecca Merlitsch und Lauren Moffat kreisen dann mehr um das Thema Menschen in der Gesellschaft im weitesten Sinne.
Machen wir mit Rebecca Merlitsch vielleicht mal weiter. Worum geht's bei ihr?
Rebecca ist eine digitale Künstlerin und experimentelle Filmemacherin, die sich sehr für digitale Spielekultur interessiert und überlegt natürlich in ihren Arbeiten, wie sie durch die digitalen Möglichkeiten Normen und Werte in unserer Gesellschaft überwinden kann oder verändern kann. Mhm. Und das ist auch das, was in ihrer Arbeit Glitch Buddies interessiert, die wir zeigen werden.
Ein Glitch? Kannst du es mal kurz erklären? Was ist ein Glitch?
Ein Glitch ist ein Fehler im System. Vielleicht kennst du das zu Hause, wenn du manchmal machst so ein Foto auf, eine Bilddatei und dann wird die nicht richtig dargestellt und es gibt nur so abstrakte Striche.
Mhm.
Da muss man nochmal schließen, neu öffnen. Passiert äußerst selten, aber passiert. Und das wäre zum Beispiel ein Glitch. Es gibt eine ganze Glitch-Art-Kunstszene, die auch sehr unterschiedlich arbeitet, aber der gemeinsame Nenner ist, dass die alle den Fehler als etwas zelebrieren oder feiern, als etwas Positives. Und in Rebeccas Fall ist es, dass man die Abweichung von der Norm wahrnimmt und als was Gutes in der Gesellschaft bewertet und nicht als was Negatives, nämlich so als was, was zur Diversität beiträgt. Und Rebecca Merlitsch beruft sich auch im Großen und Ganzen auf den Glitch Feminism von Legacy Russell. Das ist eine Autorin und Kuratorin, die eben genau in ihrem Buch auch das beschreibt, wie dieser Glitch als Befreiung empfunden wird oder auch zu einer diverseren Gesellschaft beiträgt.
Okay, wie muss ich mir Glitch Buddies visuell vorstellen?
Rebecca Merlitsch hat mit bislang fast 60 Menschen weltweit gearbeitet und die 3D gescannt. Wir haben ja schon darüber gesprochen.
Ja.
Und hat diese Menschen in virtuelle Statuen verwandelt, die überlebensgroß im virtuellen Raum zu finden sind und die jeweils eingebettet sind in ihre eigenen Lebenswelten.
Aha.
Also man setzt die VR-Brille auf und dann taucht man ein in verschiedene Szenen, also zum Beispiel in Landschaften, in einen dunklen Wald, mal ist es eine karge Steinlandschaft, mal einfach die U-Bahn, eine Bar, ein Boxring, ein Schlafzimmer, eine Strandpromenade. Du siehst, es gibt viele unterschiedliche Welten und dort trifft man dann auf die unterschiedlichen ProtagonistInnen und ihre Lebenswelten und das ist natürlich immer verbunden auch mit Sound, mit Musik, mit Erzählungen.
Mhm.
Und die Menschen, die sie gescannt hat, sind alle feministischen Gemeinschaften oder der LGBTQIA+ oder der Drag-Community zuzuordnen und beschreiben sich selber auch als entsprechend zugehörig.
Was ich jetzt hier wahrnehme aufgrund deiner Erzählung, ist auch wieder dieses Thema, wir sehen nicht einfach nur ein Kunstwerk, sondern wir erfahren ja auch die Geschichte dahinter. Wenn wir das jetzt mal auf die Frage, wo ist da die Utopie, beziehen, was antwortest du darauf, Tina?
Ich hatte ja schon erzählt, dass sich Rebecca Merlitsch für Computerspiel und die Computerspielkultur interessiert. Und diese ist sehr, sehr männerdominiert. Es gibt viele Kampfspiele, sogenannte Ego-Shooter. Und Rebecca Merlitsch geht es eben darum, ein Gegengewicht dazu zu schaffen, das sich auf die Menschen selbst konzentriert und auf eine diversere Gesellschaft und die Anerkennung dieser Diversität, die sie sich natürlich auch für die Zukunft wünscht.
Auch ein extrem aktuelles Thema, ja.
Ja, und das ist auch der Punkt, es ist jetzt aktueller, aber es ist auch genauso zukunftsweisend. Und so ist in dieser virtuellen Utopie steckt eben auch drin, dass es auch für uns heute schon relevant ist und dass es auch nur zu einer Utopie oder werden kann oder in der Zukunft wirken kann, wenn wir uns heute schon damit beschäftigen. Und darum geht es.
Okay. Dann haben wir noch, ich gucke mal auf die Liste, Anand Vries. Worum geht es bei dem Werk von Anand Vries?
Anand Vries ist eine Künstlerin aus Berlin, die sich für Performance und Immersion interessiert und auch gern spielerische, kollektive, gemeinschaftliche Erlebnisse interessiert. Und Anand geht es um World Building. Das ist ein Ausdruck, der so viel bedeutet wie eine neue Welt erschaffen, eine neue Erzählung zu erschaffen, die in sich geschlossen ist. Also zum Beispiel wie ein Roman oder eben ein Computerspiel. Und das machten sie in Virtual Reality. In der Arbeit Posthuman Womps, also posthumane Gebärmütter, wird erzählt in der ersten Szene, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein und welche körperlichen und seelischen Veränderungen damit einhergehen. Dann geht es in eine zweite Szene. Dort befinden wir uns auch in einer Naturumgebung und schauen auf verschiedene Smartphone-Screens und sehen da Instagram-Feeds oder Chatnachrichten von queeren Menschen oder Menschen, die sich als nicht-binär identifizieren oder auch Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Also auch sie zeigt die Diversität der Gesellschaft auf, wie sie online gelebt wird. Ja, aber danach geht es noch weiter, denn dann entwickelt Anand Vries die Idee, was wäre, wenn alle Körper schwanger werden könnten, also nicht nur die von Frauen.
Okay.
Und dann tauchen wir in eine meditative Landschaft ein mit rosa Palmen, mit lila Pflanzen, mit Wasserplätschern, mit einem grünen Bach. Und treffen dort eben auf ganz unterschiedliche Menschen, die alle schwanger sind.
Okay.
Mit einem grün-blau leuchtenden Bauch. Ja. Und auch da ist es noch nicht zu Ende, denn dann spekuliert Anand Vries weiter. Was wäre, wenn ein Baby losgelöst von Körpern in eine Art Tasche quasi ausgebrütet werden könnte? Dann könnten sich ja gleich mehrere Personen um dieses Baby kümmern, nicht nur die Frauen.
Ja, bei Katzenhaien ist das, glaube ich, so. Die werden in so kleinen wie Art Taschen geboren, habe ich mal im Aquarium gesehen.
Perfekt.
Wahnsinn, also haben wir sozusagen auch eine Vorlage aus der Natur. Aber das klingt jetzt, also muss ich jetzt fast gar nicht mehr nach der Utopie fragen, da geben sich ja ganz, ganz viele Bilder und Möglichkeiten.
Auf jeden Fall. Ja, es ist auch gar nicht so eine Utopie, denn womit sich Anand Vries beschäftigt, heißt Ektogenese, deswegen heißen ihre Taschen auch Ektobags.
Ach, und da gibt's Ektogenese. Ein Fachwort für, ja.
Ja,
okay.
Ja, da gibt es auch Forschung zu. Deswegen.
Spannend.
Und diese Ektogenese bezeichnet eben den Vorgang von der Befruchtung bis zur Geburt, wenn diese Entwicklung außerhalb des Mutterleibes stattfindet, also in einer Art künstlichen Uterus, in einer künstlichen Gebärmutter. Und das ist eben gar nicht so weit hergeholt. Also zum Beispiel 2017 wurde ein Lamm zu früh geboren und das wurde in einer Biobag, also in einer künstlichen Plazenta, bis zur Lebensfähigkeit entwickelt. Oder wir wissen ja auch, dass menschliche Babys, wenn sie zu früh geboren werden, in Brutkästen hochgepäppelt werden. Und das, ja, das gibt's also alles schon. Und es sind dementsprechend gar nicht neue Gedanken, die Anand Vries aufgreift, aber natürlich Gedanken, die in unserer Gesellschaft immer einen großen Aufschrei hervorrufen, weil natürlich viele ethische Fragen damit einhergehen. Ja. Aber generell ist halt diese Frage nach einer technischen Alternative zum Mutterleib gar nicht so undenkbar oder auch gar nicht so absurd, weil man damit eben auch die Möglichkeit schafft, dass Schwangerschaft nicht mehr etwas bloß Weibliches ist, sondern alle Menschen betreffen kann. Und es kann eben auch positive Effekte haben, vielleicht auch für schwule oder lesbische Paare, für kinderlose Paare, für queere Schwangerschaften.
Also auch ein hartes Thema auf jeden Fall. Also da ist viel Diskussionspotenzial wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, ja.
Kommen wir zu Lauren Moffat, unserer Gewinnerin aus der letzten Staffel vom VR Kunstpreis. Wie sieht denn die Arbeit von Lauren aus diesmal?
Lauren hat ja Malerei und Medienkunst studiert und das ist eine sehr wichtige Kombination auch an ihren Arbeiten. Sie interessiert sich für immersive Umgebung und auch für Narrative, also für erzählerische Strukturen und schafft dabei eben auch eigene Welten in sich geschlossene Universen. Sie geht dabei sehr stark hybrid vor, also bezieht den physischen und den virtuellen Raum mit ein. Und sie wird die Arbeit Local Binaries zeigen, das heißt so viel wie lokale, örtliche Zweideutigkeiten oder Gegensätzlichkeiten vor allem. Und in dieser Arbeit stellt Lauren Moffat 9 Frauen aus der ganzen Welt vor. Und sie hat diesen 9 Frauen eine Frage gestellt. Und zwar: Wie sieht deine innere Welt aus? Und im Entstehungsprozess der Arbeit ging es eben darum, dass diese Frauen auch mit Hilfe von Therapietechniken oder Achtsamkeitsübungen sich auf den eigenen inneren Zustand konzentrieren und diesen inneren Zustand als eine Art Landschaft beschreiben. Und dann ist halt die Frage, wie beschreibt man sein inneres Selbstgefühl? Ist es eher eine Stadt? Ist es ein Wald? Ist es ein Meer? Welche Pflanzen oder welche Klänge gehören dazu oder welches Wetter? Naja, und diese Frauen haben das alle für Lauren beschrieben. Lauren hat dann zusammen mit einer künstlichen Intelligenz diese Beschreibungen visualisiert. Und dann hat Lauren diese Bilder, die die KI erzeugt hat, gemalt, physisch. Und diese Bilder dann wiederum übertragen in den virtuellen Raum und hat aus all diesen verschiedenen Erzählungen und Landschaften eine große Weltlandschaft, ein Universum gebaut, in das wir eintauchen und die neuen Frauen und ihre Geschichten und Bilder und Landschaften kennenlernen werden.
Da habe ich gleich ganz viele Assoziationen, weil wenn ich da jetzt überlege, okay, was könnte da die Vision sozusagen sein, könnte man ja mal so in den Raum werfen, ist das eine vielleicht neue Form der Therapie, der Psychotherapie? Wir sprechen ja auch von inneren Landschaften, ne, die wir haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das sind auch so Praktiken, die es in der Psychotherapie auch gibt. Diese Visualisierung von inneren Konflikten oder inneren
Genau,
Zuständen generell
definitiv.
gesprochen. Ja, und das ist eben auch was total wichtig ist. Also diese Beschäftigung mit dem eigenen inneren Selbst. Das ist ja das, was alle Menschen auch machen sollten, um selbstreflektiert vielleicht auch zu leben oder auch im Endeffekt glücklicher zu leben oder auch achtsamer zu leben. Das sind ja auch alles wichtige Themen in unserer Gesellschaft gerade, ja. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie achte ich auf mich? Wie schaffe ich eine Work-Life-Balance? Gerade in Zeiten Informationsflut wichtige Themen. Und darum geht es Lauren auch, definitiv auch um diese Entschleunigung.
Was ich daran interessant finde, das zu verbalisieren und zu beschreiben, wie ist denn mein innerer Zustand, dann, das kennen wahrscheinlich viele von uns, man fühlt sich irgendwie, aber kann es nicht richtig zum Ausdruck bringen, was man da jetzt gerade wirklich fühlt.
Ja, auf diese schwere Aufgabe hatten diese neuen Frauen.
Ich bin sehr gespannt, wie das nachher aussehen wird.
Ja, und vielleicht auch nochmal zum Thema Utopie, weil wir ja auch schon darüber gesprochen hatten, über das Metaverse oder auch vielleicht wie heute ja schon Meta oder Google Daten von uns sammeln, ja, auch mit KI-Algorithmen, die nur dazu da sind, unsere Daten zu sammeln, die wir online hinterlassen und die dann eine Käuferpersönlichkeit von uns entwerfen, ja, im Grunde. Also das sind ja auch virtuelle Identitäten von uns, die sehr an der Oberfläche bleiben. Ja. Und Lauren schafft eben so einen Gegenentwurf dazu und stellt die Frage, was wäre denn, wenn unsere Online-Identität auf einer viel persönlicheren Ebene basieren würde? Und wie würde diese persönliche Ebene dann aussehen, ja. So verbindet sie eben auch wieder dieses Innen und Außen der Menschen, sie kombiniert Malerei und digitale Techniken oder vernetzt eben auch Individuen zu einer kollektiven Landschaft und verbindet so eben auch diese vermeintlichen Gegensätzlichkeiten, ja, Local Binaries, wieder zu einem nicht gegensätzlichen, diverseren Kosmos in einer sehr intimen, persönlichen Art und Weise.
Wir haben jetzt schon von 4 Künstlerinnen und Künstlern gehört und 4 Arbeiten hast du beschrieben. Falls ihr jetzt beim Zuhören Panik bekommt, oh Gott, das kann ich mir alles gar nicht merken, in den Shownotes findet ihr Verlinkungen zu unseren Künstlerinnen und Künstlern. Da gibt es noch mehr Informationen. Und es gibt natürlich auch wieder eine Webseite zum VR-Kunstpreis www.vrkunst.dkb.de. Schaut in die Shownotes. Und Tina, da finde ich ja auch die Arbeiten von den Künstlerinnen und Künstlern.
Genau, ja. Da gibt es ein bisschen was über die Arbeiten und die Seite wird auch immer wieder upgedatet mit Interviews, mit weiteren Texten und Infos, also auch gern immer mal für Updates vorbeischauen. Und es gibt natürlich noch den Instagram-Channel, vrartprice.journal, und da poste ich natürlich auch immer ganz aktuelle Entwicklungen, Infos und die wichtigsten Dates natürlich.
Und kommen wir zu... Last but not least, Mohsen Hasrati. Ich bin sehr gespannt. Wie sieht denn die Arbeit aus?
Ja, Mohsen Hasrati ist ein iranischer Künstler, der hier in Berlin lebt und arbeitet. Und er hat neue Medien und digitale Kunst in Shiraz im Iran studiert. Und ja, er hat 2 große Interessensgebiete, die alle seine Arbeiten prägen. Und zwar zum einen ist es die Beschäftigung mit der Geschichte und Kultur und vor allem auch Literatur seines Heimatlandes. Vor allem die Schriften des Dichters Hafiz, der im 14. Jahrhundert ebenfalls wie Mohsen eben in Shiraz gelebt hat. Seine 2. große Leidenschaft ist die digitale Kunst und natürlich ganz besonders VR-Kunst. Und ihn interessiert es dabei, aus den vielen Programmen, die es gibt und die er benutzt, wirklich alles herauszuholen und sie bis ins letzte Detail zu verstehen und anwenden zu können.
Es klingt ein bisschen nerdig.
Es klingt nerdig, aber die Welten, die er inszeniert in VR, sind komplett spacig, bunt. Es ist eine ganz intensive Erfahrung, eine sehr, sehr surreale Erfahrung. Okay. Und das machen seine Arbeiten noch aus.
Und die Arbeit, die wir dann im September in der VR-Kunstausstellung zu sehen bekommen, wie heißt die? Was sehe ich da?
Im September zeigen wir die Arbeit Fall Project, Non-AI. Das ist ein großes Projekt von Mohsen. Mhm. Indem er sich mit Bibliomantie beschäftigt. Und Bibliomantie ist das Wahrsagen aus zufällig aufgeschlagenen Buchstellen. Also in unserem Kulturkreis, besonders aus der Bibel, aber im Iran, auch sehr stark aus den Büchern eben von Hafiz. Da gibt es eine ganze Tradition, und zwar kleine Vögel, also es sind so eine Art kleine Papageien, die picken aus einem Körbchen, in dem Zettel sind, mit diesen einzelnen Versen aus Hafiz, picken die ganz zufällig einen Zettel raus. Ja. Und dann kann man diesen Zettel lesen und liest dann zum Beispiel diesen Vers. Also zum Beispiel, Josef, der Verlorene, wird nach Kanaan zurückkehren, trauert nicht. Und dann liest man das und kann natürlich selber auf seine eigene Situation deuten, was das jetzt für einen bedeutet. Ah, okay, ich soll nicht trauern. Das ist dann halt diese persönliche Interpretation dieser Verse.
Ah, das ist wie bei Tarotkarten, ja.
Genau, genau. Und das ist diese Bibliomantie. Und diese überträgt er natürlich ins Virtuelle. Und zwar werden die BesucherInnen über ein Tablet oder ein iPad eben auch zufällig diese Verse auswählen können aus einem Gedichtband. Natürlich mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz. Und das, was dann dabei rauskommt, wird auch direkt in VR übertragen. Das heißt, wenn man das Headset dann aufsetzt, ja, kann man diesen Vers auch lesen auf einem kleinen Fischchen im Raum. Das große Aber ist, dass Mohsen Hasrati natürlich nicht nur daran interessiert ist, KI anzuwenden, um Daten zu sammeln oder Weissagungen zu machen, sondern auch daran interessiert ist, wie kann ich diese KI eigentlich stören in ihrer Arbeit? Wie kann ich sie, er würde jetzt wahrscheinlich sagen, betrunken machen, damit sie ein anderes Ergebnis ausspuckt als das, was sie normalerweise ausspucken würde? Da dürfen wir dann gespannt sein, wie er diese KI austrickst.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Jetzt haben wir alle Stipendiatinnen und Stipendiaten vorgestellt. Wie gesagt, ihr findet nochmal Infos dazu in den Shownotes. Und einige unserer Künstlerinnen und Künstler haben auch gerade Einzelausstellungen, wenn ich mir das richtig notiert habe. Magst du die einmal nennen, Tina?
Ja, sehr gern. Und zwar sind die alle in Berlin. Mohsen Hasrati wird eine Einzelausstellung haben bei Soma. Die eröffnet Ende Mai. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Dann wird von Anand Fries die Performance Resurrect in Peace gezeigt ab dem 28. April im Hau. Dann wird die Ausstellung Nocturnes von Lauren Moffat bei DAM Gallery zu sehen sein. Die Eröffnung ist am 14.04. Und Marlene Barth eröffnet Theatrum Radix am 5. Mai im Tieranatomischen Theater.
Ihr erfahrt natürlich auch bei uns in diesem Podcast spannende Geschichten rund um, vor, hinter, über, unter dem VR-Kunstpreis und der Ausstellung, die du, Tina, dann kuratieren wirst und die im September gezeigt wird im Haus am Lützowplatz.
Ja, und Tanja, was ist für dich das Highlight heute gewesen? Was hast du gelernt?
Erstmal habe ich ja 5 tolle Arbeiten vorgestellt bekommen. Ich freue mich schon sehr drauf, die dann in echt zu sehen, beziehungsweise in virtuell zu sehen. Und was ich natürlich generell spannend finde, was das Motto betrifft, virtuelle Utopien, ist natürlich dieser Gegenentwurf zu diesem eher kommerziellen Metaverse und dass es eben auch eine andere Entwicklung gibt, die, und das finde ich jetzt auch wieder so spannend, natürlich vor allem gesellschaftliche Themen aufgreift und das macht, was die Kunst ja schon immer gemacht hat, sich mit dem Menschen der Gesellschaft zu beschäftigen und wie können wir werden, was kann aus uns noch werden. Und ich freue mich auch sehr darauf, noch mehr darüber von dir und unseren Gästen zu erfahren.
Darauf freue ich mich auch.
Und da sind wir auch schon beim Thema, wir werden auch wieder Gäste hier im Podcast begrüßen dürfen. Was wird denn unser Thema in der nächsten Folge sein und wer ist unser Gast?
Ja, in der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie VR und VR-Kunst an Universitäten gelehrt wird und was Studierende heute schon in virtuellen Räumen entwickeln. Und zu Gast wird Philipp Hausmeier sein, Professor für Extended Realities an der Hochschule in Darmstadt.
Ich bin sehr gespannt, vor allem ich erinnere mich, dass du hier in der ersten Staffel erzählt hast, dass es in deinem Studium noch nicht so weit war mit der VR-Kunst. Deswegen bin ich umso gespannter, was da jetzt heutzutage los ist und wie sich das weiterentwickelt hat.
Es hat sich einiges getan und wird sich in Zukunft auch noch sehr viel tun müssen.
Und wir bleiben dran.
DKB, das kann Bank.